Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Ich hatte schon mit Comics zu tun über Mathematik oder Philosophie oder ganz verschiedene Lebensgeschichten. In Comicbüchern gibt es inzwischen die verschiedensten Gegenstände. Aber Dichtung aus dem Barock, das ist mir noch nicht untergekommen in Comicgestalt. Aber jetzt, der Leipziger Comickünstler Max Beitinger, der hat ein Buch über die Barockdichterin Sibylla Schwarz gezeichnet und getextet. Das ist ein sehr originell aufgebautes Buch. Verschiedene Ebenen des Erzählens gibt es da, auch sehr unterschiedliche Bilderwelten. Max Beitinger hat für das Buch schon den Comicpreis der Berthold Leibinger Stiftung bekommen und jetzt ist er am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Beitinger.
Ja, guten Tag.
Man muss sowas ja wollen, ne? So ein ganzes Buch zu zeichnen und zu malen mit 180 Seiten, das nimmt einem eine Menge Lebenszeit. Warum wollten Sie denn ein Buch machen über eine Dichterin, die vor 400 Jahren gelebt hat?
So habe ich das ja noch gar nie gesehen. Ich glaube, ich wurde natürlich darauf angesprochen. Also es war gar nicht meine eigene Idee, sondern der Sibylla Schwarz e.V. in Greifswald hatte die Idee. Und ich glaube, das knüpfte so ein bisschen an die Tradition an, biografische Graphic Novels zu veröffentlichen, wie das sehr populär geworden ist in den letzten 10, 20 Jahren. Genau. Und das am Ende war das ja gar nicht mal dann so abwegig, vor allem einen Comic zu machen, angestoßen von Lyrik, weil das ja zurzeit auch in meinem Umfeld sehr beliebt ist, da ich auch selber das Gefühl habe, Bilder und Lyrik gehen ja eigentlich ganz gut zusammen.
Ah, das war mir noch gar nicht bewusst. Gibt es gerade eine Comicströmung, Gedichte und Zeichnungen und Comics zusammenzubringen, ja?
Also es gibt so zwei, drei, also in meinem Umfeld. Es kann auch meine Perspektive sein, nachdem ich oft sehr reduziert texte und ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt auch gar nicht mehr so weit weg von Songtexten oder Lyrik, wenn ich jetzt so will. Und tatsächlich gibt es ein, zwei Kolleginnen in meinem Umfeld, die tatsächlich einfach angefangen haben zu dichten oder Haikus zu schreiben und die zu bebildern.
Jetzt geht es ja in Ihrem Comic gar nicht in erster Linie um die Dichtung von Sibylla Schwarz. Ich muss vielleicht mal kurz dazu sagen, eine Dichterin des Barock, ganz jung gestorben, mit 17 Jahren, von 1621 bis 38 hat sie gelebt, in Greifswald vor allem. 100 Gedichte, glaube ich, gibt es von ihr, die sie hinterlassen hat. Und sie wird aber mit diesem schmalen Werk, in diesem so kurzen Leben, eigentlich als eine der ganz wichtigen Dichterinnen, gibt es ja auch nicht so viele im Barock, also jedenfalls als eine ganz wichtige Figur dieser Zeit angesehen. Jetzt erzählen Sie das kurze Leben von Sibylla Schwarz nicht durch, vom Geburt bis zum Tod, sondern ganz im Gegenteil, Ihr Buch, das hat so 176 Seiten, aber schon nach 15 Seiten steht da Ende der Graphic Novel. Warum ist denn die Graphic Novel nach 15 Seiten zu Ende und geht dann trotzdem noch 160 Seiten weiter?
Das hat tatsächlich verschiedene Gründe. Der eine ist, dass ich mich in der komfortablen Lage befunden habe, dass es keine überlieferte Biografie von Sibylla Schwarz gibt. Das heißt, ich stand da vor einer riesigen Lücke und hatte das Glück, diese zu füllen mit meinem Buch. Das ist eine kleine Anspielung auf den ersten Seiten, dass das eigentlich schon zusammengefasster Wikipedia-Artikel von Sibylla Schwarz ist, der illustrierte. Und danach muss ich mir quasi was einfallen lassen. Und das spielte mir aber auch in die Hände, würde ich sagen. Also das ist auch so generell eine Technik gewesen, die ich in den vergangenen Jahren angewendet habe bei Büchern, dass ich gerne auch einfach Lücken fülle von Erzählungen. Und so lief das auch bei Sibylla Schwarz ab. Und am Ende ist das, glaube ich, auch ein Buch, das die Frage versucht zu beantworten, was das eigentlich mit mir zu tun hat. Der ganze Erzählfluss des Buchs, der dokumentiert auch so meine Auseinandersetzung mit diesem Sibylla Schwarz e.V. Und gleichzeitig wird aber auch aus dem Leben von Sibylla erzählt.
Und können Sie uns dann jetzt exklusiv verraten, was das mit Ihnen zu tun hat?
Also im Prinzip war sie eine junge Künstlerin und ich habe mich versucht, in die Lage zu versetzen, wie ich denn Kunst mache, wenn ich die ganze Zeit eigentlich mit was anderem zu tun habe, wie zum Beispiel ins Exil zu gehen vor dem Krieg oder irgendwo den Haushalt zu verwalten meines Bürgermeistervaters. Deswegen ist es auch alles ein bisschen mysteriös, wie sie überhaupt zu diesem Werk gekommen ist. Und diese Mysterien löse ich natürlich nicht auf, aber ich versuche mich mit diesem Buch da so ein bisschen in diese Lage zu versetzen. Also Sibylla Schwarz ist ja, wie auch selbst im Buch gesagt wird, nicht die Sibylla Schwarz, die dann da abgebildet wird. Das ist ja auch so ein klassisches Thema. Aber sie ist quasi die Beobachterin von dem, was ich da um sie herum tue mit diesem Buch. Also sie ist diese kleine schwarze Figur, die da drin auftaucht und sich das so ansieht, wie ich da mit diesem Thema umgehe. Aber im Prinzip spreche ich nicht für sie. Und das wollte ich auch, das wollte ich eben auch nicht explizit in diesem Buch.
Da merkt man schon ein bisschen, wie Sie mit verschiedenen Ebenen erzählen und Perspektiven erzählen. Vielleicht können wir uns mal einen Moment herausgreifen, den Sie auch ziemlich stark machen in Ihrem Buch. Das ist ein Moment, also Sibylla Schwarz ist mit ihrem Vater zusammen, der eben Bürgermeister war von Greifswald. Die sind geflohen in diesen ganzen Kriegswirren des 30-jährigen Krieges in ihr Landhaus. Und bei denen haben sich jetzt zwei Männer einquartiert. Wird nicht ganz genau klar, wer das ist. Irgendwie Leute, die auch was mit dem Krieg zu tun haben. Einer ist bewaffnet. Und jetzt gibt es eine Szene, da dringen die beiden Männer in Sibyllas Zimmer ein, lesen in ihren Gedichten und belästigen sie. Was erzählt denn diese Szene über das Leben von Sibylla Schwarz?
Das ist tatsächlich stellvertretend gewesen für eigentlich alle, die jetzt so in den vergangenen 400 Jahren in ihrem Werk herumgestochert haben, weil das ist ja so ein bisschen schwierig. Sie hat da vor 400 Jahren diese Werke verfasst und natürlich gibt es dann diese, ich sag mal, sehr männlich geprägte Verlagswelt oder auch Germanistikwelt, wo dann so ihr Werk analysiert wird oder auch interpretiert wird oder geguckt wird, okay, was war die jetzt für ein Mensch? Und die Leute wollen sich da auf irgendwas festlegen und wollen es irgendwo fassen können, das Werk, und aber auch eben diese Person. Und das sollte ja auch die Idee, nehme ich mal an, auch zu dieser Graphic Novel war ein Versuch. Ja, wir wollen diese Person irgendwie handhabbar machen. Und das wollte ich eben nicht mit diesem Buch. Und in dieser Szene ist das eben, das ist ein bisschen eine symbolische Szene dafür, wie da in ihrem Werk so herumgefuhrwerkt wird. Und das sind nun mal konkret diese zwei Soldaten, die da in dieses Haus eingedrungen sind und zufälligerweise genau in ihrem Arbeitsbereich da die Blätter durchforsten.
Und Sie haben jetzt in diese Szene ein Gedicht integriert. Das ist das Gedicht Auf der Liebsten Abschied. Das bezieht sich offenbar auf Sibyllas Freundin Judith. Es ist auch immer wieder thematisiert worden, dass sie Liebesgedichte eben an Frauen gerichtet hat in ihrem Werk. Und haben Sie dieses Gedicht jetzt Auf der Liebsten Abschied ausgesucht, um das da auch, ich glaube, das ist das Gedicht, was Sie am stärksten jetzt repräsentieren in Ihrem Buch. Ist das für Sie eines der stärksten Gedichte von Sibylla Schwarz?
In dieser Szene war es für mich das stärkste Gedicht, weil ich habe etwas gebraucht, das langsam hinführt zu der Person Judith Tank, was ja tatsächlich ihre Freundin war und an die sie viele Briefe verfasst hat. Und das Gedicht war für mich in dem Fall nötig, um eben das Thema darauf hinzuführen, weil es auch noch nicht angesprochen wurde im Buch, aber er eine wichtige Person auch in Sibylla Schwarz' Leben war. Mhm. Und gleichzeitig aber auch eben so ein bisschen dafür steht, ja, also wie spekulieren Menschen jetzt so im Nachhinein über Sibyllas Verhältnis zu ihrer Freundin und über ihre Sexualität und was das eigentlich soll und warum sie Liebesgedichte an Frauen schreibt, was ja auch wiederum mit dieser Barockdichtung zu tun hat und dem Rollentausch, der da teilweise so vor sich geht. Und dieses Verschachtelte und Unklare, was in der Barockdichtung wie diese Barockdichtung verfasst wurde, das möchte ja jetzt die ganze Zeit auch entschlüsselt werden, aber so ist es halt nicht. Es wird halt einfach nicht entschlüsselt. Und da kann sich dann weiter gestritten werden. Und auflösen wollte ich das für mich selber auch nicht, weil ich mir auch nicht anmaße, das irgendwie zu interpretieren.
Ich habe hin und her überlegt, Herr Beitinger, wie ich Ihren Stil irgendwie beschreiben sollte. Ich glaube, es wird mir nicht gelingen, auch deshalb nicht, weil Sie ganz viele unterschiedliche Stile ja in Ihrem Buch zusammengeführt haben. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen und uns sagen, ja, auf welche Art haben Sie dieses Leben eigentlich gezeichnet?
Ja, das ist eine Frage, die ich selten kurz beantworten kann, wenn ich danach gefragt werde, speziell angenommen, jemand hat meine Arbeit noch nicht gesehen und jetzt im Radio sind wir eigentlich in derselben Situation, wenn ich gefragt werde, wie zeichnen Sie denn Comics oder wie sehen die denn aus, dann ist es natürlich was schwer in Worte zu fassen ist. Und auch Stil, würde ich sagen, nichts ist, was ich jetzt mir irgendwann mal so ausgesucht habe, sondern was natürlich über die vergangenen 20 Jahre sich irgendwie entwickelt hat. Ich glaube, ich versuche, sehr offen zu bleiben in meinen bildhaften Darstellungen und mich manchmal auch so mit der Art zu zeichnen, auch so ein bisschen danach richte, was ich gerade hier ausdrücken möchte. Also ich glaube, ich bilde mir selber schon ein, einen gewissen Zeichenstil rauszusehen, der von klassischen Comics geprägt ist, so mit denen ich aufgewachsen bin, gerade so französische und belgische Comics. Das sehe ich jetzt selber da schon drin, aber gleichzeitig auch manchmal vielleicht so ein bisschen ein analytischerer, diagrammartiger Stil, der vielleicht eher so aus dem technischen Zeichenunterricht meiner Ausbildung herrührt, versuche, mich da jetzt nicht unbedingt auf irgendwas wahnsinnig festzulegen, sondern manchmal so stimmungsabhängig da vielleicht mir was rauszusuchen an einer Darstellungsart und Weise. Und gleichzeitig habe ich aber auch sehr viel rumprobiert. Also ich habe auch irgendwie analog mit irgendwelchen farbigen Tuschen da rumgeschmiert und dann am Ende kleine Experimente gemacht. Die sind da teilweise mit eingeflossen und teilweise aber auch so, wie ich es einfach am schnellsten aufs Papier kriege, einfach nur mit Tusche und Papier.
Rumgeschmiert ist jetzt natürlich extremst tief gestapelt für diese beeindruckenden Bilder, die da entstanden sind. Aber Sie merken, Sie müssen sich das selber angucken. Dieses Buch Sibylla von Max Beitinger ist im Reproduktverlag erschienen mit 176 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Beitinger.
Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
Auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur steht in diesem Monat ein Buch, an dem so einige Wehmut hängt. Das ist Silverview, der letzte postum veröffentlichte Roman von John le Carré. Der große Mann des Spionageromans ist im vergangenen Winter mit 89 Jahren gestorben. Vielleicht steckt ja sowas wie ein Vermächtnis oder eine Botschaft im letzten Roman von John le Carré. Darüber hat Tobias Gohles nachgedacht, der Sprecher unserer Krimi-Besten-Jury.
Neue Krimis.
Was wird eigentlich aus den Geheimnissen, wenn die Geheimnisträger sterben? Das ist eine der Fragen, die John le Carré in Silverview stellt. Zu Beginn überbringt eine junge Frau äußerst widerwillig dem Chef der britischen Spionageabwehr in London einen Brief ihrer im Sterben liegenden Mutter. Welch wichtige Botschaft genau darin steht, erfahren wir nicht. Überhaupt bleibt vieles im Dunkeln. John le Carré, einer der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, enthüllt keine Geheimnisse mehr. Damit entzieht le Carré in seinem letzten Roman so trickreich wie selbstkritisch der Spionageliteratur eine wesentliche Sinnebene, uns Außenstehenden wenigstens mit den Mitteln der Fiktion etwas davon zu erzählen, was im Geheimen angeblich in unserem Auftrag geschieht. Wie schon in seinem vorausgegangenen Roman Federball setzt le Carré auf die Jugend. Erzählt Silverview zum großen Teil aus ihrem Blickwinkel. Unwillig, aber den Geheimdienstregeln ihrer Mutter, einer alten Nahostagentin, treu, überbringt die alleinerziehende Lilly den Brief. Naiv lässt sich der Buchhändler Julian vom alten Agenten Edward in dessen undurchschaubare Projekte verwickeln. Und Edward ist nicht zufällig Ehemann der Briefschreiberin und Lillys Vater. Vertrauensvoll, naiv, widerwillig, ziemlich unfähig, aber ganz konzentriert auf die eigenen, eher erfolgsarmen beruflichen Projekte. Mit dieser Jugend lassen sich weder Geheimdienst noch Staat machen. Zwar lösen Brief- und Buchhandelsprojekte hektische, verborgene Aktivitäten auf Seiten der Spionageabwehr aus, aber die Suche nach Lecks, Maulwürfen, Verrat führt nur in abgelegte Vergangenheiten, erloschene Liebschaften, eingemottete Atombunker, modrige Loyalitäten. Mit diesem Roman hinterlässt John le Carré seinen aufmerksamen Lesern einen Kassiba. Seine Botschaft lautet: Macht's wie die jungen Leute Lilly und Julian. Seid höflich und hilfsbereit zu den alten Knackern, aber lasst die Finger von deren Scheiß. Diese Botschaft ist wie immer bei le Carré verklausuliert in wunderbare Dialoge und herrlich falsche Fährten, garniert mit altersweiser, ironischer Heiterkeit.
Ein Kassiba von John le Carré, sein letzter Roman Silverview, aus dem Englischen übersetzt von Peter Thorberg und erschienen im Ullstein Verlag. Dieser Roman ist neu eingestiegen, gleich mal auf Platz 2 unserer Krimi-Bestenliste, und die gesamte Liste mit 10 Krimis, die sich alle lohnen, finden Sie ab sofort auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
14.06 Uhr. Grün.
In der Wohnung fand man ein Büchlein, in dem jedes von ihm auf der Straße gefundene Kleidungsstück mit Angaben zu Fundort, Fundzeit, Beschaffenheit und Farbe des Objekts über einen Zeitraum von 14 Jahren aufgezeichnet war.
Blau.
Insgesamt waren es 2789 Kleidungsstücke.
20:55 Uhr. Und der Rock. Seide. Weiß.
Wer fährt nach Stockholm? Suche Beilademöglichkeit für 6 maximal 8 Kästen Bier, 3 maximal 4 Kästen Wein, einer maximal 2 Kisten Schnaps, 18 maximal 22 Stangen Zigaretten, ferner eines Wagenhebers, eines Aquariums, einer Staffelei, eines maximal 2er Fahrräder samt eines maximal 2er Kindersitze, eines Autositzes, einer maximal 2 Kisten Tomaten und Gurken, eines Kinderbettes, eines weiteren Autositzes, eines Hochbettes, einer maximal 2er Stoßstangen, 2er maximal 3er bunt bemalter Schränke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger, die beiden, die waren so etwas wie die weiblichen Stars in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Die beiden haben sich auch Briefe geschrieben, und ihren Briefwechsel, den kann man jetzt erstmals in einem Buch lesen. Elke Schlinsuk aus unserer Lesart-Redaktion hat das getan und ist jetzt hier im Studio. Willkommen.
Hallo.
Es gab ja nicht viele Frauen im Literaturbetrieb der 50er, 60er Jahre. Also Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger waren da Ausnahmen unter vielen, vielen, vielen Männern. Waren die beiden dann miteinander so eine Art Verbündete?
Das ist schon so eine Art Schwesternschaft, die man hier von Anfang an herauslesen kann. Ein gegenseitig sich halten, die zwei Österreicherinnen, die sich hier zusammentun, in diesem ja sich beginnenden Literaturbetrieb der 50er Jahre. Das startet ja alles. Aber das Interessante ist eben, dass wir hier mit diesem Briefwechsel zwischen Bachmann und Eichinger erstmals von den Anfängen lesen, von den jungen Österreicherinnen, die hier sozusagen ihre Karriere starten. Und das klingt gleich im ersten Brief an. Da schreibt Eichinger an Bachmann: Komm zu mir an den Attersee und bring dein Buch mit. Bachmann ist der junge, 24 Jahre alt. Die hat gerade mal zwei, drei Gedichte publiziert, Erzählungen, studiert noch Philosophie und schreibt gerade an ihrem ersten Roman. Den soll also Frau Eichinger gegenlesen, und sie ist 5 Jahre älter, so eine Art weibliche Autorität, und bietet sich auch an. Sie hat ihren triumphalen Einstieg im Literaturbetrieb schon hinter sich mit ihrem Roman Die größere Hoffnung. Also die Rollenverteilung sind gleich gesteckt. Die eine ist die Bewunderin, die andere die Ratgeberin.
Wir haben in dieser Woche schon über Ilse Eichinger gesprochen. Am Montag wäre ihr 100. Geburtstag gewesen. Sie ist ja 95 Jahre alt geworden. Und dabei kam auch zur Sprache, also Ilse Eichinger kam ja aus einer jüdischen Familie mit vielen Angehörigen, die von den Nazis ermordet wurden. Ingeborg Bachmanns Vater wiederum war schon früh NSDAP-Mitglied. Diese ganz verschiedenen Herkünfte, stand das nicht zwischen den beiden?
Ja, also eigentlich könnte man sich eine schwierigere Voraussetzung, um eine Brieffreundschaft, überhaupt eine Freundschaft zu starten, gar nicht vorstellen. Sie sind sehr, sehr ungleich. Und interessant ist daher, gleich für mich war das auch beim Lesen so, auf welche Weise, wie sich die beiden verständigen. Aus so verschiedenen Blickwinkeln heraus und so von sehr grundsätzlich anderer Erfahrung. Bachmann, Sie haben es angedeutet, der Vater ist früh von ihr in die NSDAP eingestiegen. Also ein Mitglied der ersten Stunde. Sie selbst hat ihre Kindheit und Jugend in Klagenfurt wohlbehalten überstanden. Ilse Eichinger, Sie haben es schon erwähnt, hat mit viel Glück in verschiedenen Verstecken in Wien diese Nazi-Zeit überstanden mit ihrer jüdischen Mutter. Das war eine harte Zeit. Ihre Schwester konnte mit den letzten Kindertransporten fliehen. Also Deswegen ist es von Anfang interessant, wie man in diesen Leerstellen, in dem, was nicht gesagt wird, all das mitlesen und mitdenken kann. Und eigentlich fällt das nicht ein einziges Mal. Einmal schreibt Ilse Eichinger an Bachmann, da stellt sie sich vor, wie sie am Schreibtisch sitzt und den Vater auf dem Schreibtisch als Porträt in der K&K-Uniform hat. Da schwingt das mal an, das ist aber so nebenbei. Ansonsten hat sie eine Stärke, darüber zu stehen, eigentlich ein Netz der Wahlfamilie auszuwerfen und Ingeborg als dritten Zwilling sozusagen zu adoptieren. Der spätere Ehemann Günther Eich unterschreibt auch mit dein großer Bruder. Also sie hat eine große Geste und Stärke in diesem familiären Grundton.
Wenn Sie jetzt sagen, dieses Thema wird ausgespart, wovon haben die beiden sich denn erzählt? Was haben sie geteilt in ihren Briefen?
Das sind natürlich ganz viele kleine Alltagsdinge, die hier zur Sprache kommen. Das sind Geldsorgen, das Dauerthema ist oft die Wohnungssuche. Das sind schon auch prekäre Situationen Anfang der 50er Jahre. Wo wohnen? Was ist bezahlbar für diese jungen Dichter? Da wird manchmal buchstäblich eine Karte auf dem Esstisch ausgebreitet. So schreiben sie sich und man pickst sich Orte Chiemsee, Regensburg heraus. Wo kann man was bezahlen? Es geht aber auch ganz viel um Dichterbesuche, die den agilen Literaturbetrieb zeigen, wie schnell man von Hans-Werner Henze zu Richter reist. Das ist alles sehr agil. Interessant finde ich, wie unterschiedlich sie sich im Literaturbetrieb verorten. Da sagt Ilse Eichinger gleich am Anfang, liebe Inge, der Wirbel um den Betrieb, den halte ich für gefährlich. Sie sucht sich andere Wege. Während Ingeborg Bachmann geradewegs in den Literaturbetrieb startet, nach dem Erfolg der Gruppe 47 und erst recht, als sie als Spiegel-Cover-Girl erfolgreich ihre Karriere ja kometenhaft gleich starten kann.
Ist das auch mit am interessantesten an diesem Briefband, diese verschiedenen Positionierungen im Literaturbetrieb? Dahinter stecken ja auch verschiedene Lebensentwürfe, oder?
Ja, die sind so unterschiedlich und so nackt und deutlich, vor allem in diesen jungen Jahren dieser jungen Autorin, hat man so noch nicht gelesen. Vielleicht ist es auch deswegen so eindringlich, weil die Herausgeberin ja so viele neue Dokumente aus dem Nachlass der Bachmann-Familie nutzen konnte. Da gibt es einen Brief, den Ingeborg Bachmann in den 50er Jahren an ihre Eltern schreibt. Das ist wahrlich ein Zeitdokument. Da fragt sie ihre Eltern, ob sie eine Heirat und Kinder für sie für richtig fänden. Denn sie zähle sich, was den Beruf angeht, eher zu den Männern. Das ist der Lebensweg, den sie versucht, einer selbstständigen, schreibenden Frau. Sie sieht sehr früh ein, leben und schreiben, wie sie es wollte. Das war in den 50ern den Männern vorbehalten. Aber Eichinger dagegen, vollkommen anderer Lebensweg. Nach der Heirat mit Günther Eich bezieht sie sich auf ihre Familie. Die Texte werden immer kürzer, wie sie schreibt, manchmal nur kleine Seufzer. Aber gibt es dann einen Brief von ihr an Bachmann, der die Geburt ihres ersten Kindes ankündigt? Erleben wir hier Bachmann wie so selten als eine, die genau sich das wünscht, diese kleine Krebsigkeit, wie sie es sagt, und diese große Angst vor dem Alleinsein immer spürt.
Das kann man lesen in diesem Briefband. Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger, auch Günther Eich, der Mann von Ilse Eichinger, spielt da eine Rolle. Der Band heißt Halten wir einander fest und halten wir alles fest. Die Briefe sind im Surkamp Verlag erschienen, ein Buch mit 350 Seiten. 40 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Elke Schlinsuck. Warum liebt Clemens J. Setz eigentlich Ziegen? Das haben wir mit ihm besprochen, aber jetzt nicht aus Jux und Dallerei, sondern weil dieser österreichische Schriftsteller morgen mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wird. Clemens J. Setz, der hat schon so gut wie alle bedeutenden Literaturpreise eingesammelt. Jetzt kommt also noch der wichtigste im deutschsprachigen Raum dazu. Ja, und Clemens J. Setz, der hat es mit Tieren. Krähen schätzt er sehr und eben auch Ziegen. Aber warum eigentlich?
Ja, stur und wendig ist genau schon ein gutes Stichwort. Also die Sturheit, also das im Weg stehen, das einfach irgendwas fressen, was gerade da ist. Also am besten kann man es, glaube ich, erklären durch, es gibt so einen Videoclip, wo eine Ziege sich in ein Polizeiauto irgendwo in Amerika, glaube ich, verirrt hat. Oder sie springt einfach rein und beginnt die Paperwork zu fressen da. Und die Polizistin versucht, sie rauszuscheuchen und sagt so, go away, shoo, shoo. Also so ganz hilflose, sinnlose Gesten. Und die Ziege steht einfach drin und frisst straight dieses ganze Papier da und die ganzen Strafzettel. Ja, das finde ich einfach imponierend.
Clemens J. Setz über die bewunderungswürdige Sturheit der Ziegen, eine Eigenschaft, die er sich wohl für sein Werk auch wünscht und für sein Schreiben. Mal sehen, ob er morgen auch über Tiere spricht, wenn er mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wird. Hier im Deutschlandfunk Kultur können Sie Clemens J. Setz heute Abend kennenlernen in einem Gespräch über Sprachkunst und Drastik und Ziegen, heute um 19.30 Uhr.
Straßenkritik.
Ich bin Susanne Lukas und ich arbeite hier in Aichach. Und wir haben uns hier zufällig getroffen und sie fragten nach dem, was ich als letztes gelesen hatte. Das war von Charlotte Wood, Das Wochenende. Darin beschreibt sie das Treffen dreier Freundinnen und sie verbringen das Weihnachtswochenende. Die eine geschieden mit Kindern, intellektuell, hat an der Universität gelehrt. Die andere hat als Gastronomin gearbeitet und war da sehr versiert. Die dritte ist Schauspielerin, bekommt keine Rollen mehr mit über 70, wie sie jetzt alle sind. Und die drei sehr unterschiedlichen Charaktere treffen aufeinander. Es ist ein hochinteressantes Buch. Ich fand es sehr spannend zu lesen, auch eben, weil es die langjährige, über 40-jährige Freundschaft betrifft.
Susanne Lukas liest in Aichach ein Wochenende von Charlotte Wood. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe des Romans im Verlag Kein und Aber für 13 Euro. Schon erstaunlich, wie schwungvoll und gut gelaunt sich Jonathan Jeremiah hier beklagt über das Heart of Stone dieser hartherzigen Freundin da. Sie sind hier bei Deutschlandfunk Kultur. Eigentlich will eine Mutter nur nach Hause fahren mit ihren Kindern, aber da im Auto geht ihr eine ihrer Töchter dermaßen auf die Nerven, dass die Mutter schließlich anhält und die Tochter raussetzt. Und die bleibt allein zurück, ein Mädchen im Wald, im schwindenden Licht zwischen den Bäumen. Und davon erzählt die Schriftstellerin Una Mannion in ihrem Roman Licht zwischen den Bäumen. Dieses Buch will uns Barbara Ternedden empfehlen von der Parkbuchhandlung in Bonn. Ich grüße Sie, Frau Ternedden.
Ja, guten Tag, Herr Mayer.
Das klingt ja sehr bedrohlich, unheimlich, dieser Roman mit dem Mädchen da im Wald zwischen den Bäumen. Wie unheimlich ist das denn?
Ja, also es beginnt tatsächlich schauerlich und ich muss sagen, für mich sind Romananfänge immer sehr wichtig. Auf den ersten 30 Seiten entscheidet sich alles, ob ich in den Roman weglege oder ob er mir gefällt. Und Licht zwischen den Bäumen beginnt tatsächlich mit einem Paukenschlag. Also wie Sie schon gesagt haben, die Autorin wirft uns mitten hinein in die Geschichte von Faye Gallagher, Mutter von 5 Kindern, die auf dem Weg nach Hause ist. Am letzten Tag vor den Schulferien gibt es Stunk, Streit im Auto. Die sonst so zarte 12-jährige Ellen bringt ihre Mutter zur Weißglut. Diese ist das Gezänk, Leid und macht etwas sehr Befremdliches. Sie fährt auf den Seitenstreifen und setzt die 12-jährige Ellen aus, obwohl es bereits dunkel ist. Die Geschwister sind ganz erschrocken und versuchen, die Mutter zum Umkehren zu bewegen. Doch diese fährt einfach weiter 8 Kilometer nach Hause. Und damit löst sie verhängnisvolle Ereignisse aus, die wirklich den ganzen Roman bis zum spannenden Finale bestimmen. Die Autorin erzählt hier in ihrem Debütroman von einer versehrten Familie. Der Vater ist tot, aber ohnehin lebte er von seiner Frau längst getrennt. Die Mutter hat einen Liebhaber, ist nicht verlässlich und von der Situation komplett überfordert. Und jetzt kommt die Ich-Erzählerin Libby, die sich um alle und alles sorgt. Und dabei würde die 14-Jährige viel lieber unbeschwert den Sommer mit ihrer Freundin verbringen, in ihrem Königreich, ein Waldstück, zu dem ein krummer Baum den Weg weist, a crooked tree, nennt die Autorin ihren Roman im Original. Und es gelingt ihr auf wirklich hohem literarischem Niveau, die einzelnen Charaktere des Romans herauszuarbeiten, mit großer Liebe und Empathie zu schildern. Dabei vereint sie dieses Familiendrama mit einem schauerlichen Kriminalroman.
Ja, und dann haben Sie noch so eine nächtliche Geschichte für uns. Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist, Frau Ternedden.
Ja, ich weiß auch nicht. Es bleibt bei Amerika oder die USA.
Genau, Nacht wird es immer vom Autor Willy Flawton. Was hat Ihnen denn daran gefallen?
Ja, der Autor erzählt in seinen Romanen über Nichtprivilegierte, über die Ohnmacht dieser Randgruppen und über ihren unbedingten, aber vergeblichen Willen nach Erfolg. allen diesen Figuren, die er beschreibt, ist gemein, dass sie an den möglichen Aufstieg in Amerika glauben und die Verlogenheit des amerikanischen Traums wirklich nicht wahrhaben wollen. Der Autor ist Sänger in einer Band und schreibt so klar und brillant wie die Melodien, die er auf seiner Gitarre erzeugt. Es ist wirklich ergreifend, wie er diese Menschen am Rande der Gesellschaft beschreibt. In seinem neuen Roman begleiten wir eine junge Frau, die psychisch zwar angeschlagen, aber gegen alle Widrigkeiten nach ein wenig Glück und Sicherheit verlangt. Lynette, so heißt sie, lernen wir kennen als hart arbeitende, verantwortungsvolle, liebevolle junge Frau, die ihren Bruder versorgt. Sie hat mehrere Jobs, arbeitet als Callgirl und lebt zusammen mit ihrer erschöpften Mutter, die meistens Gin braucht und auf dem Sofa liegt. Lynette braucht Geld, weil sie das heruntergekommene Haus, in dem die leben, für die Familie kaufen will. Und nun kommt die Nacht. Sie tut alles dafür und in dieser einen Nacht, in der wir sie begleiten, versucht sie bei allen Leuten, die ihr etwas schulden, Geld einzutreiben. Wir lernen diese feine Gesellschaft von reichen oder gewalttätigen Menschen kennen, die Lynette betrügen, belügen, jedenfalls ihr das nicht geben, was ihr zusteht. Ob ihr Traum in Erfüllung geht, jedenfalls schreibt hier Willi Vladin ein hochpolitisches Buch, einen kritischen Roman, der amerikanischen Gesellschaft schonungslos das Scheitern ihrer allein am Erfolg orientierten Maximen vorführt.
Jetzt waren Sie so hingerissen von Ihren beiden nächtlichen Erzählungen, ja, Frau Tiernenden, dass wir kaum noch Zeit übrig haben für Ihre dritte Empfehlung. Ganz kurz, deswegen jetzt bitte die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Broome von A.E. Hotchner. Was sind das für Abenteuer?
Ja, also das spielt Anfang der 30er Jahre und er ist auch in einer schwierigen Situation. Und ein Zitat vielleicht aus diesem Roman: Er sagt, er möchte seine Seele nicht beschädigen und es ist das Einzige, was er aus dieser Krise mitnehmen kann und darauf aufpassen muss. Und deswegen hungert er lieber, als etwas zu stehlen. Der Vater ist sehr arm und es ist sehr schwierig, hier durch die Zeit zu kommen. Und der Junge versucht nun herauszufinden, warum der Vater im Gefängnis liegt und versucht, das Verbrechen aufzuklären. Eine ganz spannende Geschichte mit einem guten und berührenden Ende von einem Autor, der Anfang der 2020 im Alter von 102 Jahren gestorben ist.
Das waren Empfehlungen von Barbara Tiernenden von der Parkbuchhandlung in Bonn. Zuletzt hat sie uns die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Broome von A.E. Hotchner ans Herz gelegt. Danke Ihnen sehr, sehr, Frau Tiernenden.
Gut, danke auch.